Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Sie hören DRS 2, willkommen jetzt zu einer weiteren Kontext-Live-Sendung. Heute ist der große Tag am CERN in Genf zur Inbetriebnahme des neuen Teilchenbeschleunigers. Unsere Wissenschaftsredaktion ist den ganzen Tag live dabei und berichtet nun in der Abendausgabe von Kontext, was alles im Verlauf des Tages an Wichtigem geschah. Alles Weitere nun vor meinen Kollegen vor Ort von Martin Heule.
Ja, ab jetzt wird in den Medien, ab jetzt ganz sicher spekuliert werden, welches denn die Bedeutung dessen ist, was heute am CERN, am wichtigsten Kernphysikforschungszentrum, passiert ist. Und was passiert ist, fasst Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler zusammen.
Ja, wir haben einen wahrlich beeindruckenden Tag erlebt. Es ging Schlag auf Schlag. Am Morgen wurde der erste Teilchenstrahl um diesen 27 Kilometer langen Tunnel geführt. Das klappte in weniger als einer Stunde. Dann gab es zwar kurzzeitig Probleme mit der Kühlung einmal. Das ist nicht ganz so klein, wie man sich das vorstellen kann. Das ist ziemlich viel wichtiger als der Kühlschrank zu Hause. Diese Kühlung kühlt nämlich die Magnete, die den Strahl auf der Bahn halten. Und zwar bis auf minus 271 Grad Celsius. Das ist kälter als im Universum. Aber trotzdem, diese Probleme haben die Physiker schnell in den Griff bekommen. Und am frühen Nachmittag war auch der zweite Strahl um den Tunnel geführt. Und diese beiden gegenläufigen Strahlen braucht es ja, um dann später die Teilchen kollidieren zu lassen. Und diese Kollisionen sind es, die später nach neuen Teilchen und Phänomenen abgeklopft werden. Nach diesem großen Erfolg waren die Stimmen der Forscherinnen und Forscher, die man hören konnte, euphorisch. Von großer Überraschung war die Rede. Fantastisch war oft zu hören heute. Und jedermann schwebe jetzt, hieß es gar.
It's a very critical moment of sending this thing around. And to be quite honest, I've been really surprised that we made the first term of one beam within less than 2 hours. I would not have expected this.
Es ist fantastisch. Es hat bisher exzellent funktioniert. Wir sind wirklich total begeistert.
I didn't believe it. I had to see it the second time and then I thought, oh wow, it really worked. Absolutely amazing. And, it's just going fantastically well. So I think that everybody is just floating right now here.
Trotz dieser Euphorie gönnen sich die CERN-Leute keine Pause. Gerade haben sie angekündigt, dass sie die nächsten 26 Stunden durcharbeiten werden, auch morgen, und das sei hier eigentlich ein offizieller Feiertag. Sie wollen jetzt nämlich die Teilchenstrahlen immer länger kreisen lassen, zuerst Sekunden, dann für Minuten. Dann sollen die Strahlen auch beschleunigt werden. Der Projektleiter des LHC, Lynn Evans, wollte sich heute Abend aber nicht auf die Esse hinauswagen, und als wir ihn danach gefragt haben, hat er kein Datum genannt, wann er und sein Team die beiden Teilchenstrahlen dann kollidieren lassen wollen. Peter Jenny, Sie sind jetzt bei uns, Sie waren ja heute Morgen schon da, überall in den Gängen knistert die Spannung, alle scheinen schneller vorwärts machen zu wollen nach diesem erfolgreichen Tag. Wird es nun schneller krachen im CERN?
Nein, ich glaube nicht schneller, aber mit großer Begeisterung und großer Motivation wird natürlich die Arbeit, die ja schon seit langem eingefädelt wurde, jetzt weitergetrieben.
Sie müssen jetzt dann gleich weg. Das ist ja sehr interessant. Sie sind an Medienkonferenzen in Kanada.
An zwei Medienkonferenzen noch in Kanada beteiligt. Die nächste in einer halben Stunde ist in Montreal. Und dann noch etwas später in Vancouver. An beiden Orten sind große Equipen, die am Atlas-Experiment mitarbeiten und die natürlich diese Euphorie auch teilen möchten. Erstens mit meinen Physikerkollegen und zweitens natürlich auch mit den Medien an diesen Orten.
Ich habe Sie getroffen, als Sie aus dem Atlas Raum herauskamen, aus dem Atlas-Kontrollzentrum, und Sie haben gesagt, dass wir das, was wir gesehen haben von Begeisterung, das wäre nichts gegen das, was im Kontrollraum des Atlas war, vor allem die jungen Leute.
Ja, das war sicher sehr schön zu sehen für mich, für jemanden, der ja schon mehr als 20 Jahre am LHC träumt. Viele dieser jungen Leute, einige waren noch nicht mal geboren, als das LHC diskutiert wurde. Und für die ist es natürlich ein ganz besonderer, großer Moment, zum ersten Mal im Detektor Teilchen zu sehen, die vom Beschleuniger kommen und die nicht von der kosmischen Strahlung kommen. Also ich möchte auch sagen, was da unsere Kollegen von der Beschleunigerabteilung gezeigt haben heute, das ist fantastisch, und ich möchte sicher meinen Kollegen gratulieren zu diesem sehr erfolgreichen Start.
Wir danken Ihnen vielmals, Peter Jenny, dass Sie zu uns gekommen sind. Wie gesagt, Sie sind der Sprecher. Wir haben heute Morgen herausgefunden, dass wir in der Schweiz sagen würden, der CEO vom Atlas sind. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Vielen Dank und auf Wiedersehen auch.
Wir machen einen fliegenden Übergang. Zu uns ist gekommen Rüdiger Schmidt. Er ist auch schon sehr, sehr lange hier. Über 20 Jahre. Und Sie haben am LHC mitgebaut, und Sie sind jetzt, habe ich das richtig verstanden, für die Sicherheit verantwortlich.
Ja, also einer meiner Verantwortlichkeiten ist die Maschinensicherheit, das, was wir Maschinensicherheit nennen. Eine andere Verantwortlichkeit ist die Inbetriebnahme der ganzen technischen Systeme, und das ist das, was wir in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren gemacht haben. Da vielleicht zu dem ersten Bereich, der Maschinensicherheit, kann ich vielleicht noch kurz da Stellung zu nehmen. Also zurzeit arbeiten wir, was Sie heute gesehen haben oder gehört haben, zurzeit arbeiten wir mit relativ wenig Protonen. Wir haben Teilchenpakete mit 2 × 10⁹ Protonen, die wir in den Beschleuniger einleiten. Und was wir heute geschafft haben, ist, diese beiden Teilchenpakete einmal links herum und einmal rechts herum ganz herum zu bekommen. Insgesamt später wollen wir zu viel größeren Intensitäten kommen. Das wird also 100.000 Mal mehr Intensität, die wir in den Beschleuniger reingeben. Und dann, wenn wir dann zusätzlich noch die Energie erhöhen, und das hatten Sie ja vorhin schon angesprochen, dass wir wissen nicht genau, wann wir damit anfangen, Energie zu erhöhen und zu Kollisionen zu kommen, aber das wird sicher in den nächsten Wochen passieren, dann haben die Teilchenstrahlen sehr hohe Energien, also hohe gespeicherte Energien. Und wenn wir einen Teilchenstrahl unkontrolliert verlieren würden, dann könnte es dazu kommen, dass wir Magneten zerstören. Dazu muss man diese Teilchenstrahlen auslenken aus der Maschine, wenn es irgendein technisches Problem gibt.
Also Sie sind der Automechaniker, der dafür sorgt, dass das Auto gut funktioniert?
Ich bin, im Wesentlichen, dass die Bremsen richtig funktionieren. Also das ist eigentlich meine, und die Bremse ist ziemlich komplex. Da sind viele, viele Systeme, die miteinander wechselwirken, und da habe ich eine Koordinationsfunktion, dass diese ganzen Wechselwirken zwischen diesen vielen verschiedenen Systemen richtig funktioniert.
Jetzt haben wir heute während des Tages auch zum Teil Hörerfragen entgegengenommen, und da war so eine Frage, ja, jetzt haben die diese Strahlen da auf den Weg gebracht, das haben wir gehört, jetzt soll das aber noch so lange dauern, bis das dann zur Kollision kommt. Was machen die Leute da? Sitzen die ja vor ihren Bildschirmen und drehen Däumchen? Also das habe ich dann den Hörern gesagt, das ganz bestimmt nicht, aber können Sie jetzt als Insider, der da durch die Gänge geht, ein bisschen einen Eindruck vermitteln von der Arbeit, die Sie da täglich machen?
Ja, vielleicht kann ich das ein bisschen machen. Was wir in den letzten 2 Jahren gemacht haben, da haben wir zwar nicht 24 Stunden, aber doch jeden Tag 2 Schichten gemacht und 2 Jahren diesen Tag heute für heute vorbereitet. Und da musste man die ganzen 10.000 Magneten, wir haben ungefähr 10.000 Magneten im LHC, wir haben 1.700 Stromkreise, Hochstromkreise, das musste alles in Betrieb genommen werden. Dazu gibt es Tausende von Sicherheitssystemen. Jede einzelne Sicherheitskomponente muss in Betrieb genommen werden. Das ist während 2 Jahren passiert. Und das ist etwas, was wir ohne Strahl machen konnten, um den heutigen Tag vorzubereiten. Das Gleiche müssen wir im gewissen Umfang jetzt mit dem Strahl machen. Ja? Wir haben jetzt einen Strahl, der einmal umkreist, und jetzt müssen wir die ganzen erstmal die Strahlstabilität garantieren. Der Strahl ist einmal rumgegangen und er soll um viele, viele Milliarden, der soll Milliardenumläufe machen. Das ist die Stabilität, die insgesamt das Sonnensystem hat. So oft wie die Erde um die Sonne kreist, so oft soll der Strahl um den Beschleuniger umlaufen, während 10 Stunden. Und um diese Stabilität Anforderungen sind extrem hoch. Das heißt, wir müssen die ganzen Magnetfelder auf dem Umfang des Strahles exakt einstellen auf ungefähr 1 Millionstel von ihrer Stärke. Das muss alles präzise gemacht werden. Und das dauert Zeit. Das dauert einfach Zeit. Wir müssen an diesen ganzen Knöpfen drehen. Wir schauen uns die Strahlpositionen an, die Sie heute vielleicht schon gesehen haben, von der Sie gesprochen haben. Das müssen wir alles optimieren. Und dann fahren wir die Intensität des Strahles langsam hoch. Und alles das muss in Schritten gemacht werden, kontrolliert werden, kontrolliert gemacht werden. Und das wird eine gewisse Zeit dauern.
Dazu sind sehr wichtig die Computer, selbstverständlich, ohne die geht es nicht. Wolfgang von Rüden habe ich heute getroffen. Er ist für die Computer am CERN zuständig und er hat mir von seinen Aufgaben und von seinen Computern erzählt.
Wir koordinieren in meiner Abteilung auch die weltweite Zusammenarbeit, um die LHC-Daten zu verarbeiten, im sogenannten LHC Computing Grid Projekt. Wir haben dazu ein sehr großes Computing-System aufgebaut im Laufe der letzten Jahre. Die Datenmenge, die wir verarbeiten müssen, ist derartig groß, dass unser Rechenzentrum im CERN, das schon sehr große Ausmaße hat, immer noch nicht ausreicht, um die Daten verarbeiten zu können. Wir haben nur etwa 15-20% der Gesamtkapazität hier im CERN. 80% sind außerhalb, verteilt über viele Zentren in der ganzen Welt. Insbesondere haben wir 11 große Rechenzentren. Von denen gibt es 7 in Europa, 2 in den USA, 1 in Kanada und 1 in Taiwan. Außer diesen 11 größeren Rechenzentren gibt es etwa 120 kleinere Rechenzentren oder mittelgroße Rechenzentren, die auch wieder miteinander verbunden sind. Das heißt, wir haben eine Größenordnung 150 Rechenzentren, die alle miteinander verkoppelt sind und sich für den Endverbraucher so verhalten, als sei es ein einziger Computer.
Was sind Ihre größten Probleme, Ihre größten Sorgen?
Gut, das allergrößte Problem am Anfang war natürlich zuerst mal die Systeme zu definieren, dafür zu sorgen, dass Leute alle zusammenarbeiten. Dann ist natürlich klar, dass man auch die Sicherheit, Computersicherheit betrachten muss. Das ist ein besonders interessantes Problem heutzutage, weil es da sehr viele Kräfte gibt außerhalb, die gerne uns stören oder ganz gerne ihre Hände in unsere Computer tun würden. Also da sind wir besonders aufmerksam. Ein weiteres Problem, was wir sehen, nicht nur beim CERN, sondern generell in allen anderen Computerzentren, ist, dass die Rechner im Laufe der Jahre immer mehr Energie brauchen und dass wir langsam an die Grenze stoßen von der elektrischen und der Kühlleistung in den Rechenzentren und dass wir darauf achten müssen, dass wir bei Zeiten die Kapazität ausbauen, denn wir werden mit dem ansteigenden Datenmenge im LHC auch weiterhin unsere Computingkapazität ausbauen müssen. Wir sind zurzeit noch nicht in vollen Ausbaustufe. Das wird im Laufe des Jahres 2009 passieren, so wie mehr und mehr Daten kommen vom LHC. Und ich denke, dass wir bis Ende 2009, Anfang 2010 dann den Hauptteil installiert und in Betrieb haben. Und dass danach dann, je nachdem, wie der weitere Ausbau stattfindet, weitere Systeme gekauft werden müssen. Also wir werden pro Jahr eine gesamte Datenmenge haben von 15 Petabyte. Das sagt vielleicht nicht unbedingt, was das bedeutet. 15 Petabyte, das sind 15 Millionen Gigabyte oder 3 Millionen DVDs pro Jahr. Wir schreiben nicht auf DVDs, weil das nicht unbedingt geeignet ist für unsere Zwecke, aber nur als Vergleich. Also wir produzieren hier ein DVD alle 5 Sekunden im Moment.
Heute ist für viele Physiker hier im Haus ein Freudentag. Für Sie auch?
Absolut. Sehen Sie, wir haben natürlich nicht nur die Datenverarbeitung und die Datenanalyse vorbereitet, sondern auch alle Unterstützung gemacht für die Netze, für die Kontrollsysteme. Wir stellen die Datenbanken zur Verfügung, die der Beschleuniger braucht. Also ohne die Datenbanken, die von IT betrieben sind, kann auch der Beschleuniger nicht funktionieren. Also wir fühlen uns alle global daran beteiligt. Und ich bin natürlich persönlich besonders beeindruckt und froh darüber, mit welcher Eleganz und mit welchem Können meine Kollegen vom Beschleuniger diese Anlage in Betrieb genommen haben. Das war heute Morgen also sehr eindrucksvoll. Und ich glaube, das ist für uns alle ein sehr, sehr großer Moment.
Wolfgang von Rüden war das, der zuständig ist für die Computer am CERN. Und er nimmt noch Bezug auf heute Morgen. Und heute Morgen habe ich Sie gesehen am Bildschirm. Und Sie haben wirklich aufgeatmet. Und ich habe mir gedacht, der war nicht sicher, ob das funktioniert.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich war nicht sicher. Und alle die Kollegen, die an der Technik über die Jahre mitarbeitet haben, die haben, glaube ich, meine Aufregung geteilt. Wir waren alle nicht sicher. Das war für uns einerseits ein Experiment. So ein Beschleuniger ist wie ein Experiment. Das kann klappen, das kann auch erstmal nicht klappen. Aber auch das Experiment, das wir mit den Medien gemacht haben. Ich glaube nicht, dass wir jemals einen Beschleuniger in Betrieb genommen haben, entweder am CERN oder anderswo, mit so einer Medienpräsenz. Und das hätte natürlich, wenn wir zum Beispiel, was wir hier in der Gegend häufig haben, wenn wir zum Beispiel jetzt schlecht Wetter gehabt hätten, zum Beispiel ein Gewitter gehabt hätten, wir hätten die Elektrizitätsversorgung verloren, dann hätten wir die Magnete nicht kühlen können und heute hätten wir nichts gemacht. Das hätten wir für morgen weitermachen können. Aber
Sie werden es nicht glauben, wir haben das vorgesehen.
Ja, das ist... Wir haben die Daumen gedrückt und auf den Wetterbericht geschaut und uns gefreut, dass das ganz gut aussah.
Sie haben jetzt gerade erwähnt, eben, dass es ein riesen Medien-Event war. Heute Morgen hat mir eine Physikerin gesagt, dass das hat man erst entschieden, als diese ganze Story da mit diesen schwarzen Löchern aufkam, mit diesen Ängsten von gewissen Leuten, die da diese schwarzen Löcher vorhergesagt haben, die, was weiß ich, am Schluss dann die Welt verschlucken sollen, was ja das CERN dann und auch externe Physiker mehrfach plausibel widerlegt haben. Stimmt das tatsächlich? Ist dieses Medien-Event nur so zustande gekommen, weil jetzt eben so viel über CERN gesprochen worden ist? Wäre es sonst sang- und klanglos, hätte man dieses Ding angestellt und wir hätten davon nichts so direkt erfahren?
Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, da kann ich Ihnen keine wirklich qualifizierte Antwort geben. Ich glaube schon, dass wir das in jedem Fall gemacht hatten. Insgesamt ist der LHC ja taucht wesentlich mehr in den Medien auf als andere Beschleuniger vorher. Das liegt an der Größe des Projekts, das liegt an den wirklich schwierigen Aufgaben, die wir haben, um diesen Beschleuniger zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Deswegen gab es viel, viel Medienresonanz. Sichtlich auch an so einer Presseabteilung, die insgesamt die Öffentlichkeit besser und mehr informiert, als das sonst üblich war. Und ich glaube, unser Generaldirektor hat da sehr viel Wert drauf gelegt, dass das dann auch in den Medien sich widerspiegelt. Ich glaube, wenn diese Geschichte mit diesen schwarzen Löchern nicht gewesen wäre, ich denke mir, dass wir eine ähnliche Medienpräsenz gemacht hätten.
Vorher hat Peter Jenny von den jungen Mitarbeitern gesprochen, die noch nicht auf der Welt waren, als man vom LHC angefangen hat zu reden. Geht das Ihnen ähnlich, dass Sie da junge Leute sehen, die eine gleiche Begeisterung an den Tag legen?
Ja, da gerade vorhin, was Sie vorhin eingespielt haben, kurz nachdem ich, glaube ich, etwas gesagt habe, das war eine junge Frau, das war Verena Kain, die da gesprochen hat. Verena Kain, ich glaube, die ist jetzt Ende 20, die hat bei mir ihre Doktorarbeit gemacht, die hat mit 22 am CERN angefangen. Jetzt gehört sie sicher zu denen, die ganz zentral in der Operation den Strahl in Betrieb nehmen, hochqualifiziert und mit wenigen Leuten, wie gesagt, die Maschine operieren. Und also aus ihren Worten hat diese Begeisterung gesprochen, das ist Verena, das sind viele andere von meinen ehemaligen Doktoranden, von anderen jungen Leuten, viele andere Doktoranden, von anderen Mitarbeitern, Ingenieuren, jungen Ingenieuren. Ich glaube, da alle, die ganzen jungen Mitarbeiter, die teilen die Begeisterung. Und die sind natürlich dann auch gerade an so einem Tag, sind die auch wirklich ganz vorne dabei, um wirklich die ganzen Systeme in Betrieb zu nehmen.
Pascal Bieber, unser Kollege, hat im Experiment LHCB eines der vier Experimente zwei dieser jungen Forscher getroffen, Angela Büchler und Marco Gersavec.
Genau, wenn wir jetzt hier vor diese Türe rein dürften,
ja.
Dann wäre hier gleich der Lift da hinten und dann würde man mit dem Lift 100 Meter weit runterfahren und dann müssen wir ein bisschen laufen und wäre beim Detektor, ja, wo alles jetzt passiert, ja.
Was will man schlussendlich rausfinden?
Ja, was wir rausfinden wollen, ist, warum Materie eigentlich existiert. Denn nach dem Urknall, wenn die Welt so symmetrisch aufgebaut wäre, wie man es annehmen könnte, würde gleich viel Materie und Antimaterie entstehen und sich gegenseitig auch wieder vernichten. Aber wir wissen, dass Materie übrig geblieben ist, daraus, woraus wir alle bestehen. Und woher diese kleine Asymmetrie, die dafür notwendig ist, woher die kommt, das ist der Hauptfokus unseres Experiments.
Was macht ihr genau? Ihr jetzt persönlich, meine ich.
Ich persönlich schaue mir einen bestimmten Zerfall an. Wie gesagt, also diese B-Quarks, die sind keine stabilen Teilchen. Die zerfallen dann wieder in andere Quarks, andere Teilchenzustände. Und da habe ich mir jetzt einen bestimmten rausgesucht. In meinem Fall erzeugt er zwei geladene Teilchen. Und den schaue ich mir an.
Machst da deine Doktorarbeit drüber?
Das ist meine Doktorarbeit. Und was ich letztendlich machen werde, ich werde mir einfach nur die ganzen Daten anschauen, die wir genommen haben, die rausfiltern, die so aussehen, wie das den Zerfall, den ich messen will. Und dann, da praktisch, am Ende ist es einfach nur ein Zählen. Man schaut, wie viele B und wie viele Anti-B hat man erwischt und da will man dann die Asymmetrie rausfinden. Das heißt also, die ganze Rekonstruktion, da gibt es immer kleine Gruppen, die für verschiedenste Sachen zuständig sind. Ich kümmere mich zum Beispiel auch um die Kalibration von dem Detektor, der direkt am Wechselwirkungspunkt ist. Das ist ein Teil, der natürlich auch sehr wichtig ist. Und viele andere kümmern sich dann um die Kalibration von anderen Detektoren, um zu schauen, dass die alle so funktionieren, wie man es erwarten würde.
Also ich habe mitgeholfen beim Aufbau der vom Tracker Turritensis. Das ist ein Silikonstreifendetektor, der dann mithilft, diese Spuren zu rekonstruieren und der vor allem mithilft, dass man den Impuls der Teilchen, also die Geschwindigkeit der Teilchen, dass man die sehr, sehr genau bestimmen kann. Und das ist sehr wichtig, weil nachher im Magneten werden die abgelenkt und hinterlassen eine gekrümmte Spur und daraus wird dann viele Informationen bekommt man aus dieser gekrümmten Spur. Und ich habe mitgeholfen, das aufzubauen. Ich habe mitgeholfen, die Steuerung zu programmieren, so dass wir vom Kontrollraum aus den Detektor, der unten im Tunnel sitzt, überhaupt ansteuern können, dass wir unsere Chips richtig programmieren können, dass die Sachen mit Hochspannung versorgt sind, dass die Sachen, die ganze Elektronik, die wir unten haben, überhaupt mit Spannung versorgt ist. All das können wir vom Kontrollraum aus ein- und ausschalten. Da habe ich im Prinzip für unsere Station das programmiert. Und nachher werde ich wie Marco auch eine solche Analyse machen von den Daten und mir auch einen ganz bestimmten Zerfall anschauen, ja. Und sehen, ob wir da etwas Neues sehen, ob wir mehr sehen von dieser Diskrepanz zwischen Materie und Antimaterie oder eben nicht. Ob es genauso ist, wie man bis jetzt schon gesehen hat. Ja.
Ist das so ein Traum, am CERN arbeiten zu können, oder ist das einfach eine Uni wie jede andere?
Also für mich ist es auf jeden Fall ein Riesentraum und der ist jetzt wahr geworden. Heute beginnt das alles. Ich durfte wirklich dabei sein, wo wir alles aufgebaut haben. Ich kann dabei sein jetzt, wo sie die ersten Teilchen durch unsere Maschine lassen und wir effektiv was sehen da drin und wir den wirklich mal richtig in Betrieb nehmen. Und nachher kann ich dabei sein, wenn die ersten Daten da sind und effektiv das etwas auswerten. Also für mich ist ein Riesentraum in Erfüllung gegangen und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier dabei sein darf. Ja.
Angela Büchler, also für den Nachwuchs ist gesorgt. Das war heute übrigens sehr, sehr schön anzusehen. Die jungen Leute einerseits, die da sind. Und dann haben wir heute auch noch die ganz alten Herren gesehen, die früheren Direktoren, ein Nobelpreisträger, ein alter Herr, der fast geweint hat und gesagt hat, ich danke Gott, dass ich an diesem Tag dabei sein darf. Also ein Generationenprojekt.
Ja, das ist genau richtig. Ich selber bin seit 1984 am CERN. Ich habe für kurze Zeit 1986 am LHC mitgearbeitet, für ein halbes Jahr etwa. Das waren Vorstudien, die da gemacht worden sind. Dann habe ich an anderen Beschleunigerprojekten mitgearbeitet. Die ersten Kollegen, die damit angefangen haben, haben damit 1982 angefangen. Und das sind 26 Jahre. Und wenn Sie dann vielleicht dann angefangen haben und jetzt schon den Ruhestand weit hinter sich gelassen haben und dann sehen, dass diese Maschine wirklich Realität wird, an deren Geburt sie mit beteiligt waren, ist das, glaube ich, eine ganz tolle Sache. Und deswegen haben wir unsere Kollegen, die da maßgeblich anfangs mit beteiligt waren, auch eingeladen und einen ganz besonderen Moment, zu dem sie auch wesentlich beigetragen haben, mitzuerleben. Und dass das heute alles so gut geklappt hat, da hatten wir das Quäntchen Glück, die Tüchtigen brauchen auch immer noch ein kleines Quäntchen Glück, sonst geht das nicht. Das haben wir, glaube ich, heute gehabt.
Ich möchte auch noch, dass Sie die Ingenieurleistungen erwähnen. Die Physiker, das ist das eine, dann braucht es noch Leute, die wissen, wie man so ein Ding macht.
Das ist, glaube ich, da sprechen Sie was ganz, ganz Wichtiges an. Man redet immer von den Physikern. Im Grunde genommen, wenn ich von den Physikern rede, meine ich eigentlich diese ganzen Teams. Da meine ich eigentlich die Physiker und die Ingenieure, alle Wissenschaftler, die damit da arbeiten. Gerade die Ingenieure, die haben ein bisschen andere Herangehensweise an Probleme und die beiden, diese Physiker und Ingenieure ergänzen sich dadurch optimal, wenn sie in einer guten Umgebung zusammenarbeiten. Und das ist das, wenn die Kollegin von ihrer Begeisterung erzählt hat, am CERN arbeiten zu können, das ist, glaube ich, bei mir meine Begeisterung, hier zu arbeiten zu können, dass aus verschiedenen, vielen Ländern, erstmal mit allen verschiedenen möglichen Sprachen, Ingenieure, Physiker, Ingenieure aus allen möglichen Fachbereichen, dann natürlich Computerwissenschaftler, dass das alles zusammenkommt und wir insgesamt in einer sehr guten Atmosphäre zusammenarbeiten und dann zu solchen Erfolgen fähig sind. Das ist eine Sache, das macht mir große Freude, daran mitzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, wirklich einmalig, dass auch von meiner Kenntnis von anderen Labors, ich glaube nicht, dass es das so häufig gibt.
Sie haben das jetzt erwähnt, eben die Leute, die aus den verschiedensten Ländern hier arbeiten. Das ist ja einerseits natürlich auch ein Ausfluss daraus, dass das Projekt so teuer ist, dass sich das ja ein Land nicht mehr leisten kann und dass es eben die Länder zusammenarbeiten müssen. Die Europäer mussten ja dann auch andere ins Boot holen, die Amerikaner, Japaner, Brasilianer, was weiß ich. Würden Sie sagen, das ist quasi ein guter Punkt, oder würden Sie sagen, eigentlich hätte das besser funktioniert, wenn das ein Land hätte zahlen können, die Amerikaner hätten das gebaut, die hätten das alleine durchgezogen, das hätte eigentlich besser funktioniert und wir haben es jetzt halt so machen müssen, weil das niemand mehr allein bezahlen kann? Oder würden Sie sogar sagen, es ist eben gerade gut, dass man sich da zusammenrauft und es kommen immer neue Ideen, weil eben ganz verschiedene Leute da mitarbeiten?
Also für mich ist das Entscheidende, dass verschiedene Leute mit verschiedenem kulturellen Hintergrund zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist etwas, was unheimlich positiv ist. Ich selber habe in den letzten 2 Jahren zum Beispiel in einem Team, wo wir diese Inbetriebnahme der technischen Systeme gemacht haben, da waren ich meistens mit Italienern und Spaniern zusammen. Und trotzdem hatten wir eine extrem gute Atmosphäre in unserem Team. Und
trotzdem?
Jeder hat, trotzdem, oder vielleicht... keine sprachlich zum Beispiel, man hat immer auf Englisch geredet und teilweise ging das natürlich auf Italienisch und Spanisch. Das hat wunderbar geklappt. Ich glaube, das ist und die verschiedenen Ansatzpunkte, die verschiedenen kulturellen Schwerpunkte, ich glaube, die sind da, jeder hat so seine Stärken und vielleicht auch seine Schwächen. Und wenn man das im Team richtig macht und richtig mit umgehen kann und trotz, also eine gute Beziehung zwischen allen hat, dann bringt das mehr, als dass das von einer einzigen Nation gemacht werden könnte. Also ich sehe insgesamt, diese Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Nationen ist, glaube ich, eine positive Geschichte. Andererseits, was wichtig ist, dass wir hier alle an einem Ort sind, dass man das dann über die ganze Welt verteilt und dann nur mit Videokonferenzen oder so, das kann ich mir nicht vorstellen. Das Wichtige ist, dass wir hier wirklich zusammenarbeiten und dann teilweise auch Tag und Nacht zusammen sind.
Es gibt ja auch Fun hier, nicht wahr? Also ja. Es gibt einen Fußballclub, es gibt... Sind Sie da in diesem Fußballclub?
Ich bin nicht im Fußballclub, sondern aber es gibt eine ganze Menge Clubs. Es gibt einen Fußballclub, es gibt einen Filmclub, es gibt einen Yoga-Club, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Clubs. Und also ich selber, es gibt zum Beispiel Leute, die gerne miteinander Motorrad fahren, daran bin ich dann manchmal beteiligt. Also das sind viele, es gibt viele Aktivitäten, die Leute zusammen machen. Aber andererseits ist es natürlich auch schön, dass man, wenn man mal abends dann zu Hause ist, dass man vielleicht auch mal andere Leute aus einem anderen Umkreis trifft. Und das mache ich auch ganz gerne mal.
Also. Ja, und es gibt Les Horribles Cernet, eine Band aus dem CERN. Und da hören wir einige Minuten noch. Ja, da bleiben uns vielleicht noch 2 Minuten. Wir hören noch 2 Minuten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Rüdiger Schmidt, dass Sie zu uns gekommen sind. Und ich widme diesen Song unseren beiden Technikern. Technikerin, die Michaele Wiesbeck, und dem Techniker Rudi Wild.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.